Wir alle wissen, dass wir immer schön unser Obst und Gemüse zu uns nehmen sollen. Warum? Natürlich wegen den Vitaminen. Aber Vitamine sind so vielfältig. Was können die eigentlich und worauf müssen wir bei der Aufnahme überhaupt achten, damit sie tatsächlich auch wirken können? Über alle diese Dinge klären wir dich heute in der Podcast-Folge auf. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Schorsch, hast du heute schon ein paar Vitaminchen zu dir genommen?
Ich hoffe doch. Ich habe eine Brausetablette genommen, eine Multivitamin-Brausetablette. Nein, ja, Quatsch, habe ich nicht genommen.
Wir haben doch gar keine in unserem Haushalt.
Nee, also. Eben. Da kommen wir, glaube ich, auch mal drauf, wenn wir eine Supplement-Folge machen, weil also früher war es so ein Trend. Vielleicht ist es heute bei anderen Leuten auch immer noch ein Trend, aber bei uns gab es früher immer Brausetabletten. So. Die schmecken auch immer gut. Was die gebracht haben, werde ich dann erfahren, wenn es die Podcast-Folge zu den Supplementen gibt. Aber ich hatte einen Apfel und eine Banane, aber beides wurde einmal warm gemacht. Und ich wollte schon sagen, der Teufel im Detail, aber das ist eine der Problematiken, glaube ich, bei Vitaminen, die wir hier besprechen werden. Aber um darauf zurückzukommen, was ja so der Klassiker ist, wir sollen alle immer unsere Vitamine zu uns nehmen, was ja immer irgendwie so ein bisschen damit zusammenhängt, dass das hieß, iss mal dein Gemüse auf und vielleicht sind Vitamine auch nur wirksam, wenn der Teller leer ist, weil sonst wird das Wetter auch schlecht. Aber inwieweit diese Weisheiten der vergangenen Generationen eben doch irgendwo wichtig und sinnvoll sind. Das erfahren wir heute. Das fand ich auch sehr spannend im Vorfeld. Nicht das erste Mal, dass wir uns mit Vitaminen auseinandersetzen, aber es ist immer wieder spannend, neu in so ein Thema einzusteigen, das man vielleicht schon mal irgendwo behandelt hat, weil es gibt ja schon auch neue Erkenntnisse und neue Informationen. Was uns jetzt im ersten Schritt mal ganz wichtig war, und das war eine interessante Erkenntnis für mich, weil ich mir was anderes drunter vorgestellt habe. Wollten wir einmal definieren, was denn eigentlich Vitamine sind? Beziehungsweise, das haben natürlich schon andere Leute vor uns gemacht. Aber wir wollten über die Definition sprechen, weil ich hatte so vom Gefühl her, dachte ich immer, Dinge sind Vitamine, wenn sie einen gesund halten. Irgendwie war das so, also so, das ist eine rein emotionale Verbindung, aber ich dachte halt, das hat immer irgendwie was damit zu tun, dass man gesund und fit bleibt.
Ja, in gewisser Weise oder so im Großen und Ganzen stimmt das ja auch, dass die Vitamine auf jeden Fall zur Gesundheit beitragen oder dafür helfen, ja, dass man nicht krank wird. Aber Vitamine sind nicht die einzigen Stoffe, die dafür helfen. Wenn man es so sieht, hilft ja auch Protein, dass man nicht krank wird.
Ja.
Oder
ja,
auch Kohlenhydrate in der richtigen Menge. Und ja, also eigentlich, wenn man es richtig definieren möchte, oder was heißt richtig, es gibt natürlich überall irgendeine Definition von Vitaminen. Aber ich würde zuerst mal die Unterscheidung zu den Makronährstoffen treffen. Also Makronährstoffe hatten wir ja Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße.
Darf ich ganz kurz
die Energie liefern?
Darf ich ganz kurz andersrum? Was wir an Definition gelesen haben, und du hast vollkommen recht, Proteine helfen ja auch, gesund zu bleiben. Aber nur ganz kurz, ich möchte einmal andersrum. Die Vitamine definieren sich darüber, dass sie Stoffe sind, also Vitamine sind Stoffe unterschiedlicher chemischer Struktur, die mit der Nahrung zugeführt werden müssen, da sie nicht vom Körper selbst hergestellt werden können. Und dann kommt der Punkt, da jeder, der uns jetzt zuhört, sagt, ja, aber sind Aminosäuren denn dann teilweise auch Vitamine? Weil wir haben ja gelernt, nicht alle Aminosäuren kann der Körper herstellen, sondern es gibt Aminosäuren, die müssen wir zuführen, weil der Körper sie nicht herstellen kann. Genauso wie die Stoffe, die wir Vitamine nennen. Und da kommt jetzt der Unterschied, den du gerade angesprochen hast. Die Frage müsste ja jedem auftauchen. Ne? Warum sind jetzt essentielle Aminosäuren keine Vitamine?
Ja, genau. Essentielle Aminosäuren müssen wir auch dem Körper zuführen, weil er sie nicht selber herstellen kann. Ja. Aber der Unterschied ist, dass diese Aminosäuren bzw. das Protein, das daraus gebildet wird, dem Körper Energie liefert. Und im Gegensatz dazu liefern Vitamine keine Energie. Das heißt, wir können noch so viel A, E, D, C, B, was auch immer zu uns nehmen. Und das wird nicht dafür sorgen, dass wir irgendwie ja Kalorien umsetzen können. Das geht eben nur, wenn wir Makronährstoffe zu uns nehmen. Deshalb hatte ich ja erwähnt, Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße sind Makronährstoffe. Wir hatten gesagt, Alkohol ist eigentlich auch ein Makronährstoff, weil er Energie liefert, aber sehr, sehr ja, problematisch ist. Das hatten wir auch schon ausgeführt. Und jetzt kommen wir eben endlich zu den Mikronährstoffen, zu denen die Vitamine und dann später auch noch die Mineralsalze gehören. Mhm. Genau, und wie du schon richtig gesagt hast, sind die super, super wichtig für den Körper, um überhaupt zu überleben, um zu funktionieren sozusagen, aber auch um gesund zu bleiben. Und hatte ich noch irgendwo eine andere Definition gefunden? Wer es nochmal ein bisschen chemischer haben möchte, der darf wissen, dass Vitamine organische Substanzen sind, keine anorganischen, wie die Mineralsalze später. Und dass sie häufig auch Stickstoffverbindungen sind, aber nicht immer. Und wir haben 13 Vitamine definiert. Manche sagen auch, es sind 14, aber ja, da gibt es dann sehr, sehr viele Unterformen von den Vitaminen. Gerade bei den B-Vitaminen gibt es, glaube ich, mindestens 7 oder 8 verschiedene, 1, 2, 3 und so weiter. Und die haben dann auch noch unterschiedliche Namen. Weil das extrem kompliziert ist, werden wir natürlich nicht alle hier erklären können. Aber wir haben natürlich wichtige oder wir wollen natürlich bestimmte Dinge betonen und Zusammenhänge erklären. Und deswegen war jetzt diese Definition auch sehr, sehr wichtig.
Ja, genau. Das trifft auch auf die Aufgaben der Vitamine zu. Wenn es darum geht, wofür sind Vitamine eigentlich da, was tun sie, dann werden wir hier auch nicht ausnahmslos alle Aufgaben aufzählen können, die Vitamine übernehmen. Denn das sind extrem viele. Also wir haben ja bei Proteinen, bei Aminosäuren schon drüber gesprochen, dass die sehr viel Aufgaben übernehmen und eigentlich stehen die Vitamine denen da überhaupt nichts nach, weil die einfach auch extrem viele Aufgaben haben. Deswegen haben wir uns einfach auch so ein bisschen rausgeguckt, welche Aufgaben sind denn jetzt für uns wichtig? Und deswegen auch, welche Vitamine sind für uns als Ausdauersportler jetzt wichtiger? Wir wollen alle gut sehen, aber Vitamine, die uns besser sehen lassen, sind vielleicht nicht gerade der Fokus, den wir im Alltäglichen haben müssen. So,
ja, und erst recht nicht im Ausdauersport, ja?
ja, natürlich. So, deswegen haben wir ja überhaupt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit in diesem Podcast, weil es einfach auch nicht zu machen ist. Wir wollen das nicht alles aufdröseln, ihr wollt das nicht alles hören. Wir einigen uns hier drauf, dass wir die wichtigen Dinge in Betracht ziehen, ins Auge fassen, uns anschauen.
Ganz genau. Also, darf ich jetzt die Funktionen aufzählen?
Nein, du musst jetzt die Funktionen, also
ich muss,
die ausgewählten.
Oh, wunderbar.
Lotta,
okay.
Lotta, könntest du uns darüber informieren, welche Aufgaben von Vitaminen als für uns als Ausdauersportler wichtig sind?
Ja, also natürlich wollen wir als Ausdauersportler auch überhaupt erstmal einen funktionierenden Körper haben.
Mhm.
Und deswegen sind die Vitamine eben wichtig, zum Beispiel bei Auf- und Abbauprozessen im Stoffwechsel. Wir haben ja schon viel über Fettstoffwechsel und Kohlenhydratstoffwechsel geredet und es gibt sogar auch einen Proteinstoffwechsel. Und damit diese ganzen Nährstoffe überhaupt in unserem Körper aufgenommen werden können, brauchen wir die Vitamine unter anderem.
Mhm.
Zusätzlich sind Vitamine dazu da, dass Zellen gebildet und entwickelt werden und normal funktionieren. Normal klingt immer nur so lala, aber wenn sie nicht funktionieren, dann geht halt in unserem Körper einiges schief. Deswegen ist es einfach, deshalb heißt es dann immer nur die normale Funktion. Und wenn man so zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, die Verpackungen davon mal anschaut, dann steht da ja auch immer, unterstützt die normale Funktion vom Immunsystem oder sowas. Also wir können entweder nur funktionieren oder nicht funktionieren. Deshalb nenne ich das jetzt halt normale Funktion.
Ja, und hier auch ganz kurz der Hinweis, wenn euch jemand erzählt, dass euer Immunsystem besser als normal funktionieren soll mit irgendwas, was du bei dem kaufst, dann ist das einfach Blödsinn, weil unser Immunsystem kann halt funktionieren oder nicht, aber wie soll es denn besser funktionieren?
Genau, es gibt entweder ja oder nein und kein so mittelmäßig. Ja,
du kannst ja nicht, wenn du nicht krank wirst, weil du nicht krank bist, noch gesünder werden durch ein noch besseres Immunsystem. Du bist gesund, das reicht, mehr geht nicht, ausfertig. So, wollte ich nur kurz einwerfen. Genau.
Ja, das mit den Health Claims, das werden wir, denke ich, in einer anderen Folge nochmal besprechen.
Ja.
Aber jetzt weiter zu den Funktionen. Den Sehvorgang hattest du schon angesprochen, Schorsch. Der ist auf jeden Fall wichtig. Und ich erinnere mich auch noch, meine Eltern haben immer gesagt, Vitamin A für die Augen, Vitamin C für die Knochen und so weiter. Alles Mögliche. Darauf kommen wir später noch.
Ja.
Genau, Knochen ist ein weiterer Stichpunkt. Nämlich der Knochenstoffwechsel wird auch durch Vitamine reguliert. Ebenso die Blutgerinnung, das heißt, wenn wir irgendwo eine Wunde haben, dass sich die wieder verschließt und nicht die ganze Zeit halt alles weiter raussifft und wir dann uns eventuell da entzünden, das wäre halt auch nicht gut.
Ja, oder unser ganzes Blut verlieren, das wäre ja auch nicht gut.
Ja, das sowieso. Und dann das Immunsystem, das haben wir ja eigentlich immer im Kopf. Wir denken eigentlich permanent, wenn wir Vitamine hören oder ich jedenfalls oder du hast es ja auch schon genannt, George, daran, dass wir halt nicht krank werden, nicht erkältet sind, keine Lungenentzündungen, Grippe oder sonst was bekommen, Corona. Mhm. Aber das ist natürlich nur eine Funktion der Vitamine und nicht alle Vitamine kümmern sich ums Immunsystem.
Ja.
Es gibt auch welche, die sich zum Beispiel um die Bildung von Hormonen kümmern oder dafür zuständig sind. Und dann gibt es eben auch noch welche, die eben mit den als Antioxidantien fungieren. Das ist jetzt auch ein größerer Komplex, also vielleicht hast du schon mal was von den freien Radikalen gehört, die unsere Zellwände zum Beispiel zerstören können und die Antioxidantien bekämpfen die sozusagen oder sorgen dafür, dass nicht zu viele freie Radikale unterwegs sind. Wir brauchen freie Radikale auch, aber eben in Maßen. Und so halten die Vitamine eben die freien Radikale mehr oder weniger in Schach und neutralisieren das Ganze ein bisschen. Mhm. Das wären jetzt erstmal so die groben Funktionen, die mir alles einfallen. Hast du noch eine Ergänzung?
Nee, habe ich nicht. Was für uns halt wichtig ist, ist tatsächlich, also klar ist immer gut zu sehen, aber ich glaube, Fokus ist halt schon Gesundheit, also dass wir nicht erkältet werden, dass das Immunsystem gut funktioniert und dass der Energiestoffwechsel gut läuft. Ich glaube, das sind so wirklich wichtige Punkte auf unserem Zettel. Weil was bringt uns das Training, wenn unser Energiestoffwechsel nicht gut funktioniert und wir dann auch gar nicht die Leistung bringen können und. Also, da kommen wir aber bei einzelnen Vitaminen auch nochmal auf die einzelnen Punkte. Es gibt aber, und das hat man wahrscheinlich auch schon mal jedenfalls beiläufig gehört, zwei Gruppen von Vitaminen, ne?
Ja, wäre jetzt so einfach, wenn es nur eine Gruppe wäre. Bei allen anderen Nährstoffen, über die wir schon gesprochen haben, war es ja auch super kompliziert und mit 1000 Unterteilungen. Aber hier muss man sich nur merken, es gibt die wasserlöslichen Vitamine und die fettlöslichen. Die fettlöslichen kann man sich meiner Meinung nach relativ einfach merken. Das sind nämlich die Vitamine A, D, E und K. Kann man sich auch gut als EDK merken. Also ich sage, die EDK-Vitamine sind die fettlöslichen.
Mhm.
Und dann gibt es die wasserlöslichen Vitamine, das sind die Vitamine C und der komplette B-Komplex. Und zum B-Komplex gehören nochmal 8 verschiedene Vitamine, also B1, B2, Niacin, B6, Pantothensäure, Folsäure, Biotin und Vitamin B12.
Super einfach.
Jetzt
gerade
haben sie
diese
alle
B-Vitamine.
Mal genannt. Wie gesagt, die Vitamine haben meistens einen Namen, also Vitamin A, aber dann noch eine quasi Alternativbezeichnung. Also bei Vitamin A wäre das Retinol. Und dementsprechend ist es auch super schwer, dann immer zu wissen, welches ist jetzt welches. Oder man muss eben eigentlich beide Namen kennen, um das einordnen zu können. Und dann gibt es manchmal noch Unterformen oder Vorstufen davon. Und ja, dann wird es ein bisschen komplizierter. Aber noch ganz wichtig zu wissen, zu den wasser- und fettlöslichen Vitaminen. Die fettlöslichen Vitamine können wir im Körper in gewisser Menge speichern. Das ist von Vorteil. So müssen wir sie nicht jeden Tag zu uns nehmen. Und so haben wir zum Beispiel auch nicht das Problem, dass wir sofort in den Vitamin-D-Mangel reinkommen, sobald die Sonne nicht mehr scheint oder sobald eben die Wintermonate eintreten. Bei den wasserlöslichen Vitaminen ist das anders. Die sollten wir tatsächlich relativ häufig zu uns nehmen, weil die nämlich nicht gespeichert werden können im Körper. Mhm. Und also dementsprechend brauchen wir die einfach, vielleicht nicht täglich, aber jeden zweiten Tag, mehr oder weniger.
Ja, ja, genau. Und das hat nicht nur Vorteile, beziehungsweise nicht nur Nachteile. Das ist halt, ja, beides so unterschiedlich. Ich wollte ganz kurz nochmal sagen, bei den Namen, da hat sich, das ist, glaube ich, wie bei Telefontarifen oder Internettarifen. Ich habe so das Gefühl, da hat jemand versucht, möglichst das so verrückt zu machen, dass es für Otto-Normalverbraucher einfach nicht verständlich ist. Weil Vitamin A, da denke ich in keinem bisschen an Retinol. So, das fängt ja schon mal nicht mit A an, das ist ja schon
bescheuert.
Ja,
aber schau
dann,
doch mal.
Nein. Und dann hast du Provitamin A, was ja kein Vitamin ist, sagt ja der Name schon. Und das ist dann Beta-Carotin. So, da gibt's, also, wenn man vielleicht die Funktion kennt und das alles, dann macht es Sinn. Aber wenn jetzt jemand auf eine Verpackung von einem Lebensmittel guckt und sagt, keine Ahnung, ich suche jetzt was mit Vitamin A und dann steht da nur Retinol drauf, dann sagt man, ja, das nehme ich jetzt nicht. So, da würde ich mir gerne eine Vereinfachung für den Konsumenten wünschen. Weil ich finde, mit den Namen kann man natürlich auch als Unternehmen immer gut
verschleiern, was man da eigentlich so reintut in seine.
Ja, oder man, wenn man jetzt da so einen Namen hat, wenn man es jetzt, es ist vielleicht hochwertiger, wenn da drauf steht, jetzt mit Retinol. So, und dann denken die, oh, das hört sich aber wichtig an. So. Und wenn da Vitamin A draufstehen würde, dann würden vielleicht andere Leute oder die Leute dann nicht sagen, sie kaufen es. Also das finde ich so ein bisschen kritisch. Das würde ich mir wirklich einfacher für den Konsumenten wünschen.
Ja, aber du musst sehen, diese Namen sind wahrscheinlich in den letzten Jahrhunderten entstanden. Die sind international. Die kommen natürlich irgendwo aus dem Griechischen oder Lateinischen, sodass eben alle Mediziner sich darüber auch austauschen können. Und meines Erachtens machen die halt auch Sinn. Also zum Beispiel bei Retinol, wenn du weißt, dass die Netzhaut Retina heißt, dann kannst du dir das so ein bisschen herleiten. Okay, Retinol, Retina, Netzhaut, Augen, Vitamin A für die Augen, okay. Aber
ja,
klar,
aber dafür
Hintergrundwissen haben.
Ja, aber genau, und dafür musst du wissen, dass Vitamin A halt wichtig für die Augen ist. Wenn du nicht weißt, dass Vitamin A wichtig für die Augen ist, dann kannst du diese Kette schon nicht bauen. So. Und es ist ja auch okay für Wissenschaftler und alles, aber ich meine, im Endeffekt ist doch wichtig, dass, und es wird immer wichtiger, da könnten wir auch 10 Podcast-Folgen dazu machen, es ist doch viel wichtiger, dass die Mehrheit der Menschen sich gesund ernährt. Und dann muss klar sein, was gesund ist. So, und ich weiß, es gibt ja da den Nutri-Score und ich weiß nicht, was für Ampeln und Scheiß, aber wenn ich dann halt sehe, dass auf Walnüssen halt, dass Walnüsse die schlechteste Bewertung bekommen, obwohl sie eigentlich sehr wichtig sind für den Hormonhaushalt, also da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn man dann bei Omega-3-Fettsäuren ist, die der Körper braucht, wenn ich dann auf einen Omega-3-Lieferanten halt irgendwie draufklebe, das ist quasi ungesundes Lebensmittel,
weil es zu viel Fett enthält, sozusagen.
Ja, das ist halt sinnlos. Ja. Also das verstehst du so. Und da würde ich mir gerade bei den Vitaminen auch in den Bereich der Superfoods und dieser ganzen Antioxidantien-Lebensmittelecke, da würde ich mir manchmal schon wünschen, dass es einfach nur einen Begriff gibt und dann weiß jeder, okay, das ist jetzt nichts Fancyes, das ist Vitamin C und da kann ich auch eine Zitrone auspressen. Die kostet 35.
Du wolltest schon heiße Zitrone sagen.
Sage ich aber nicht.
Wir werden drüber noch reden. Genau, das kommt noch.
So.
Aber ja, natürlich hast du recht. Je einfacher und verständlicher das ist, umso besser ist es für den Otto-Normalverbraucher, der dann eben auch sagt, okay, ich esse jetzt den Apfel, weil da das und das und das Vitamin drin ist. Oder ich meine, theoretisch weiß ja jeder, an apple a day keeps a doctor away. Aber manchmal ist es vielleicht trotzdem nett, wenn es eben auch auf quasi weiterverarbeiteten Lebensmitteln so draufsteht, dass man es kapiert und dass es eben auch nicht irreführend ist, weil es steht ja auch auf dem Kakao drauf mit 12 wichtigen Vitaminen und besonders gesund für ihr Kind.
Da ist sicher auch die Kindermilch drin. Also wer aus den 90ern kommt, der weiß ja, Kindermilch ist wichtig. Deswegen ist das sicher auch so ein Ding. Aber um wieder zurück in den Plan zu kommen, wir waren ja bei fettlöslich und wasserlöslich. Und das hat beides Vor- und Nachteile. Du hast es schon gesagt, ne? Fettlöslich können wir einspeichern. Da ist aber das Problem, wenn wir überdosieren. Wir als aktiver Nutzer, weil das wird halt eingespeichert. Und wenn da zu viel ist, dann kann das eben zu allerlei Problemen führen. Wenn es wasserlöslich ist, dann ist super, da kann man fast nicht überdosieren. Also da kann man kann sicher alles, wenn man möchte. Aber da ist halt das Problem, da wird halt auch nichts gespeichert. Das heißt, wenn man nichts zu sich nimmt, dann bleibt halt auch nichts da. So, das sind so die Problemstellungen bei beidem.
Absolut. Es gibt tatsächlich den Begriff der Vitaminvergiftung. Also, dass man zu viele Vitamine zu sich nimmt, das glaubt man immer gar nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Das ist die Hypervitaminose. Und die kommt aber nur zustande, wenn man eben zum Beispiel durch Nahrungsergänzungsmittel das zu hoch dosiert oder wenn man jeden Tag Leber isst. Aber ich glaube, die wenigsten Leute tun das. In Leber sind halt sehr, sehr viele von diesen fettlöslichen Vitaminen enthalten, weil in der Leber nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Tieren eben die Vitamine gespeichert werden.
Ja.
Das zur Erklärung.
Das war, glaube ich, das war ein großes Problem bei einer der Antarktis-Nordpol-Expeditionen. Das war ja Anfang 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, also 1890, 1905, so in den Eck sind ja Amundsen und Scott im Wettlauf zum Nordpol unterwegs gewesen. Und ich glaube, einer von beiden ist nicht zurückgekommen, unter anderem genau deswegen, weil die nämlich dann, wie man es halt nicht anders hätte machen können, die haben dann eben ihre Schlittenhunde gegessen auf dem Rückweg, weil nichts anderes mehr da war. Und die haben eben auch die Leber gegessen. Und die haben dann eben sehr viel Leber gegessen, was sehr ungesund war. Und da sind manche nicht zurückgekommen, genau aus dem Grund.
Ja, interessanter historischer Fakt. Ja. Ich habe das Buch über Scott und Amundsen und die anderen großen Männer dieser Welt auch gelesen, als ich, keine Ahnung, 11 oder 12 war. So genau hätte ich es jetzt nicht mehr wiedergeben können. Aber,
ja, aber das ist auch so ein Ernährungsfakt, der da, glaube ich, nicht drinsteht. Also, kleiner Tipp hier aus dem Podcast ist, esst nicht eure Schlittenhunde. Das kann gefährlich sein. So, das wollte ich
ja,
nur sagen.
Ja, erstmal für Schlittenhunde müsste es erstmal Schnee geben und dann müsste man vielleicht auch die ein oder andere Expedition starten. Da sind wir heute, glaube ich, alle ein bisschen zu bequem.
Ja, ich kann es ja auch anders formulieren. Esst eure Huskies nicht, dann ist kein Schlitten da, aber es sind ja dieselben Tiere. So, wollen nur sagen, da ist halt dann Leber, das könnte das Problem sein. Die andere Seite ist die, das haben wir auch ganz oft schon gehört, als wir das Buch über die Piraten gelesen haben. Das ist nämlich, wenn man halt über lange, lange Zeit kein Vitamin C bekommt, dann kriegt man Skorbut. Und bei Skorbut denkt man ja sofort an Jack Sparrow und so will man eigentlich nicht enden.
So will man nicht aussehen, ja genau. Oder also so. Da gibt es dann Probleme mit dem Zahnfleisch zum Beispiel. Das verändert sich dann von der Farbe her und auch die Gelenke und die Haut und die Haare verändern ihre Farbe. Aber das Problem ist ja eigentlich vor allem, dass dann eben das nicht mehr so funktioniert und das wahrscheinlich auch sehr, sehr schmerzhaft ist. Also genau. Skorbut haben wir als böses Gegenbeispiel jetzt nochmal gebracht für einen wirklich krassen Vitaminmangel. Aber es gibt natürlich auch aktuelle Untersuchungen dazu, was in der deutschen Bevölkerung eben fehlt oder was die meisten Leute nicht schaffen aufzunehmen. Und die letzte nationale Verzehrstudie liegt schon gefühlt 20 Jahre zurück. In Wirklichkeit wurde die 2008 durchgeführt. Das heißt, das sind jetzt schon 27 Jahre her.
17, keine 27.
17, Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Mit Nullen und so weiter hatte ich schon immer meine Probleme und da kommt immer eine Null zu viel oder zu wenig.
Deswegen haben wir auch kein Mathe studiert. So, ich weiß auch genau warum.
17, du hast recht. Also fast 20 Jahre.
Ja.
Und in dieser nationalen Verzehrstudie wurde eben festgestellt, dass vor allem Vitamin D und Folsäure so grenzwertig sind in der deutschen Bevölkerung, also dass die meisten Leute zu wenig davon aufnehmen. Ja. Und die empfohlene Dosis unterschreiten. Ähnliches gilt auch für Vitamin C und für Vitamin E. Also da sind natürlich dann die Angaben ein bisschen unterschiedlich, wie viel man dann jetzt davon nehmen soll und wer das dann erreicht oder nicht. Aber auch mein Hausarzt sagt immer, wir leben in einem, oder wir sind fast alle unterversorgt mit Vitamin D im Winter. Davon kann man eigentlich pauschal ausgehen. Und ja, ob das jetzt nun im Einzelnen wirklich auf dich persönlich zutrifft, das kannst du eigentlich nur rausfinden, wenn du das entsprechend in einem Labor testen lässt. Ja. Aber genau, wir gehen jetzt vielleicht erstmal eher darauf ein, welche Vitamine wir für wichtig halten und wo die alle drin sind. Also man kann die natürlich auch sehr gut durch die normale Ernährung aufnehmen.
Ja, ja. Und da, jetzt ist aber auch der Punkt, und das will ich vielleicht auch gleich noch sagen, weil du es jetzt angesprochen hast. Wenn man gesund ist, wenn man jetzt nicht den ganzen Tag müde ist, wenn man energielos ist, wenn einem die Fingernägel ausfallen oder die Haare ausfallen oder sonst irgendwas. Also wenn man gesund ist, dann muss man sich vielleicht erstmal keine Gedanken machen, dass man irgendwo einen Vitaminmangel hat. So. Nicht, dass jetzt einfach jeder, der denkt, ich müsste es mal checken, zum Arzt rennt und das checken lässt. Man kann es natürlich machen und gerade wenn man sehr leistungsmäßig unterwegs ist, also wenn man zum Beispiel Langdistanzen machen will oder so, dann wäre das schon ein Thema, dass man auch das mal checken lässt, weil Sportler halt auch einen erhöhten Bedarf haben und unter Umständen auch von einer höheren Supplementierung oder von einer höheren Einnahme, einfach egal auf welche Art und Weise, profitieren können. So, das nur vorneweg einfach, es hat nicht jeder einen Vitaminmangel irgendwo. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich ausgewogen und vielfältig ernährt. Also wer viel Obst und Gemüse isst und dann vielleicht das Gemüse auch mal dünstet oder irgendwas fermentiert oder fermentierte Sachen isst, der ist eigentlich auf einer relativ guten Seite. So. Also das ist einfach schon mal so ein guter Punkt. Wenn man sich nicht krank fühlt und ausgewogen ernährt, dann muss man vielleicht nicht unbedingt. Aber kann man natürlich schon auch checken lassen. Da sollte man aber mit seinem Arzt sprechen, weil nicht bei jedem Blutbild wird jedes Vitamin gecheckt. So, wenn man dann alles haben will, dann muss man es schon auch klar kommunizieren. Und dann
zum
vielleicht
Teil
auch,
eben auch draufzahlen. Ja.
Genau, dann das Geld auf den Tisch legen. So. Aber wenn man eben irgendwo da einen Mangel hat oder wenn man Symptome an sich erkennt, dann ist das natürlich immer eine gute Option, das zu machen.
Ja, genau. Vielleicht können wir später nochmal irgendwas zu den Symptomen sagen oder wir gehen dann in der Folge zu den Nahrungsergänzungsmitteln nochmal drauf ein. Also es wird auf jeden Fall noch eine dazu geben, weil natürlich immer die Frage im Raum steht und ihr habt sie auch selber gestellt. Braucht man denn jetzt oder kann man das alles über die normale Ernährung zu sich nehmen oder sollte man eben noch ein bisschen nachhelfen?
Ja, genau, genau. Und wir haben beschlossen, dass wir mit dem Klassiker Vitamin C einfach einsteigen. Ich glaube, das ist, würde ich sagen, das bekannteste Vitamin. Also wer keine Ahnung hat und sich nie damit befasst und Oma nicht gesagt hat, hier, du brauchst Vitamin A für deine Augen, Vitamin C hat irgendwie jeder schon mal gehört. Oder?
Ja, ich glaube auch. Ja. Im Business-Kontext natürlich eher Vitamin B, aber ja. Das ist dann ein bisschen was anderes. Die meisten haben wahrscheinlich diesen Link zwischen Vitamin C und nicht krank werden irgendwie im Kopf. Und immer wenn sich eine Erkältung anbahnt, dann fängt man plötzlich wie wild an, Zitrone zu sich zu nehmen oder irgendwelche Präparate, die Vitamin C enthalten sollen. Wobei natürlich auch das Wissen darüber, in welchen Lebensmitteln Vitamin C enthalten ist, nicht immer so gut ist, würde ich mal sagen. Und man oftmals denkt, das ist ja vor allem in Zitrusfrüchten, aber zum Beispiel in Paprika ist super viel Vitamin C. Ich glaube sogar mehr als in der Kiwi oder in der Zitrone. Also ja, genau. Damit ihr Bescheid wisst, erklären wir euch jetzt kurz ein bisschen auf. Vitamin C wird auch Ascorbinsäure genannt. Und hier habe ich den Link, Schorsch, für dich als Erklärung.
Ja, bitte.
Skorbut ist die Krankheit, wenn man zu wenig Vitamin C zu sich nimmt. Und Ascorbinsäure enthält auch dieses Skorb immerhin. Also, falls du dir das vorstellen kannst. Oder man muss es mal aufschreiben und dann sieht man es. Okay. Ascorbin und Skorbut klingt doch so ähnlich, oder?
Ascorbin wird mit C geschrieben und Skorbut mit K.
Nee, das ist einfach nur, je nachdem, ob auf Deutsch oder international, auf Englisch ist doch egal.
Okay, also dann gut, wunderbar. Dann,
also für mich ist das...
Ich weiß nicht, ob das tatsächlich...
Hat das miteinander zu tun.
Ob das eine Verbindung hat, aber...
Merken.
Es ist eine Eselsbrücke, auf jeden Fall. So.
Ja, genau. Man muss sie sich nicht merken, diese Eselsbrücke. Vitamin C verstehen wir, glaube ich, alle. Und wir wissen auch, dass wir bei einer pflanzenarmen Ernährung ein Problem haben und nicht genug Vitamin C zu uns nehmen können.
Weil mein Link, ganz kurz bevor wir reingehen, mein Link ist, Ascorbinsäure hört sich einfach sauer an. Also bitter. Ascorbinsäure, das muss sauer sein und Zitronen sind auch echt sauer. Und in Zitronen ist viel Vitamin C drin. Und dann macht Ascorbinsäure natürlich auch wieder Sinn.
Ne? Okay, alles klar. Jeder hat seine eigene Eselsbrücke. Du darfst deine behalten. Ja. Ich behalte meine.
Ja, ihr habt jetzt da draußen zwei. Könnt euch entscheiden, welche euch lieber ist. Ascorbinsäure ist Vitamin C.
Ganz genau. Und Vitamin C gehört, wie wir schon gesagt hatten, zu den wasserlöslichen Vitaminen. Das heißt, das müssen wir eben wirklich häufig zu uns nehmen, weil es nicht gespeichert wird im Körper. Und der Vitaminbedarf ist zum Beispiel durch folgende Faktoren erhöht. Wenn wir rauchen, wenn wir viel Stress haben, wenn wir schwere Arbeit leisten oder auch Leistungssport betreiben oder Alkohol konsumieren. Also alle diese Faktoren und vor allem in Kombination sind nicht so gut für unseren Vitamin-C-Haushalt. Also ja, wenn wir jetzt zum Beispiel rauchen und Leistungssport betreiben, das schließt sich schon mal echt aus meiner Sicht total aus, dann haben wir wahrscheinlich auch nicht genug Vitamin-C.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich eher so die nicht ganz so konventionelle Kombination aus Rauchen.
Könnte und, aber sein. Es gibt Leute, die Leistungssport das tun.
Ja. Naheliegender wäre jetzt die Kombination zwischen Rauchen und Alkohol trinken. Das sind so zwei, die kommen eher in Hand in Hand. Und da ist dann eben auch der Punkt, dass man unter Umständen vielleicht doppelt gegen sein Vitamin C arbeitet oder halt mehr haben will.
Ja, und es gibt auch eine andere logische Kombination aus Leistungssport und Stress. Ich glaube, das haben wir auch irgendwie alle dementsprechend. Ja,
das kann auf
sind
jeden Fall
auch wir
eher,
als Sportler natürlich in gewisser Weise betroffen. Ja.
Ja, wir haben auf jeden Fall einen erhöhten Bedarf. So.
Korrekt, genau.
Das ist wichtig.
Wenn wir zu wenig Vitamin C zu uns nehmen, dann merken wir das unter anderem daran, dass wir nicht ganz so leistungsfähig sind, dass wir oft müde sind. Vielleicht auch reizbar, also unser Partner will irgendwas von uns und wir sind ständig einfach nur am Meckern, Nörgeln oder keine Ahnung, sehr schnell irgendwie auf der Palme.
Das kann gar nicht sein.
Dann kann es eben auch sich quasi in Niedergeschlagenheit, also sag ich mal depressiven Verstimmungen äußern oder wie wir alle wissen, in einem schwachen Immunsystem, also dass wir eben schneller mal krank werden, also uns Erkältungen zuziehen. Mhm. Genau, das sind alles so die Erkennungsmerkmale von einem Vitamin-C-Mangel. Muss natürlich nicht sein, dass es nur damit zusammenhängt. Kann natürlich auch viele andere Gründe haben, aber das wären zumindest mal so ein paar Faktoren. Und ja, wie können wir dagegen vorgehen oder was können wir tun? Was sollten wir essen? Am besten ganz viel Paprika, Brokkoli, Grünkohl, Spinat, Blumenkohl und Wirsing. Also alle diese Dinge, die wir alle besonders lieben. Ich sehe schon, Schorsch, dass sich dir der Magen rumdreht. Ich persönlich mag ganz gerne Paprika und Brokkoli. Grünkohl ist jetzt hier in der Gegend nicht so verbreitet, aber in Norddeutschland weiß ich, in Niedersachsen wird das sehr, sehr gerne gegessen. Ich glaube gerade auch in dieser Zeit. Also die Kohlsorten sind ja vor allem in den Wintermonaten oder im Herbst und Winter sehr, sehr verbreitet, weil die hier einfach traditionell auch gut wachsen. Und die enthalten eben immer viel Vitamin C.
Ja.
Der Haken an der Sache oder das Problem ist aber, wenn wir Vitamin C stark erhitzen, dass es dann eigentlich schon wieder kaputt geht. Also wenn wir zum Beispiel jetzt die Zitrone heiß machen, das haben wir ja schon oft erwähnt, dann ist da eigentlich fast kein Vitamin C mehr drin.
Geht zu 100% verloren.
Genau, wenn wir
halt weg.
Paprika oder Brokkoli einfach zu stark nicht nur andünsten, sondern quasi kochen, dann kann es eben auch sein, dass da fast kein Vitamin C mehr enthalten ist. Und alles dasselbe gilt natürlich auch für die ganzen genannten Kohlsorten. Das heißt, man muss Vitamin C immer sehr, sehr schonend zubereiten und roher Verzehr ist eigentlich sogar besser, als wenn wir es in irgendeiner Form warm machen. Also lieber die Zitrone einfach nur auspressen, die Kiwi so essen. Kiwi hatte ich jetzt nicht genannt, aber Zitrusfrüchte zählen eben auch als Vitamin-C-Lieferanten. Gut, ich glaube, Grünkohl und Wirsing und Spinat isst man jetzt ungern roh. Da muss man dann eben
Spinat,
drauf achten.
Spinat könnte man vielleicht in einem Salat, weiß ich, habe ich noch nie probiert, aber könnte eine Möglichkeit sein. Aber ja, muss man
ja,
nicht.
Ja, genau, wenn man den
da
halt
könnte man
einfach
wahrscheinlich
frisch
eher Paprika.
Kauft.
Ja,
ja.
Da könnte
bei
man
Paprika
eher Paprika
ist es
essen.
Auf jeden Fall leichter.
Ja, ja. Ich habe jetzt nicht genau auf dem Schirm, wie es bei eingelegten Paprika ist, aber das wäre ja quasi dann eine Art, Paprika zu verarbeiten, ohne sie zu erhitzen, was ja vielleicht auch eine Option wäre. Ne?
Genau, also erhitzen ist natürlich nicht verboten, aber dann eben so schonend wie möglich garen und nicht eben kaputt kochen.
Ja, wobei man aber auch auf dem Schirm haben muss, dass auch beim Garen sehr viel Vitamin C verloren gehen kann. Also das muss man dann auch schonend machen und nicht exzessiv das über Stunden irgendwie stehen lassen, sodass am Ende dann auch nichts mehr da ist. Oder da ist dann noch ein bisschen was da, da verschwindet nicht alles, aber da kann bis zu 75% auch verloren gehen.
Genau, aber es gibt ja auch spezielle Zubereitungssorten von zum Beispiel Weißkohl, den hatte ich jetzt glaube ich gar nicht genannt, aber wir kennen ja alle Sauerkraut. Und das ist eben eine spezielle Art, das herzustellen, das zu fermentieren, sodass eben trotzdem noch Vitamin C enthalten ist. Also es gibt Möglichkeiten, das Vitamin C aufzunehmen und wir brauchen jetzt auch keine Angst zu haben davor oder so, dass wir das alles kaputt machen. Aber wir sollten eben auf jeden Fall wissen, dass die heiße Zitrone überhaupt keinen Sinn ergibt.
Ja, Zitrone genau. Schon, heiß, nein. So.
Korrekt.
Übrigens ist Sauerkraut ein sehr gutes Mittel, wenn man als Pirat unterwegs ist und Gefahr läuft, Skorbut zu bekommen. Denn das kann man sehr gut verpacken. Das muss man gar nicht warm machen. Das kann man so auf dem Schiff essen. Und hat dann die Möglichkeit, den Mangel zu vermeiden.
Ja, finde ich sehr gut. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, der ganz nice to know ist, ist, dass Vitamin C eben auch wichtig ist für die Bindung von Kollagen, also Bindegewebe.
Ja.
Und außerdem verbessert es auch die Aufnahme von Eisen. Deswegen wird meistens bei Eisentabletten auch empfohlen, dann eben zusätzlich Vitamin C dazu zu nehmen. Oder es wird dann eben auch gleichzeitig miteinander verbunden. Das heißt, Vitamine und Mineralsalze interagieren auch immer ein bisschen miteinander und das und da muss man dann auch manchmal drauf achten, wann nimmt man was. Aber genau darauf gehen wir später nochmal in unserer Nahrungsergänzungsmittelfolge ein. So, man kann manche Dinge zu sich nehmen und dann dadurch, dass man eben die Sachen zerkocht oder sie zur falschen Zeit nimmt oder eben mit dem falschen Lebensmittel kombiniert, die Wirkung schon wieder halb zerstören.
Ein Punkt, der mir noch wichtig wäre jetzt beim Vitamin C, ist, wir brauchen das Vitamin C auch fürs Immunsystem. Wir können das regelmäßig nehmen. Wir müssen es regelmäßig nehmen, weil in Edeka kommt kein C vor. Das heißt, es ist ein wasserlösliches Vitamin. Bedeutet, wir müssen es regelmäßig nehmen, weil es wird nicht eingespeichert. Es gibt aber sehr viele Studien zu diesem Thema, also Studien, die untersucht haben, können wir, wenn wir gucken, dass wir unseren Vitamin C-Bedarf decken, dadurch dafür sorgen, dass wir nicht krank werden. Und da gibt es sehr viele Studien und da gibt es eben auch Metastudien dazu und das ist, würde jetzt zu weit führen, das alles auszuführen, aber man hat sich das genau angeguckt, hat die Metastudien, also hat in den Metastudien Einzelstudien verglichen, die dann mehr oder weniger qualitativ hochwertig waren und kommt da auf einen Wert zwischen 0% und 6%. Bedeutet, wenn wir regelmäßig Vitamin C nehmen, dann sind die Chancen nicht sehr groß, dass wir nicht krank werden. Also im Schnitt wird unsere Chance, gesund zu bleiben, um 3% verbessert. Also das ist minimal. Bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, wir müssen kein Vitamin C nehmen, Punkt 1, weil das ist ja dann trotzdem, die Leute nehmen Vitamin C Und das hat ja, Lotta hat es ja gerade erwähnt, auch noch viele andere zusätzliche Aufgaben und ist wichtig für unseren Körper. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir normal, wenn wir super viel Vitamin C nehmen, dass das der Schutz ist, nicht krank zu werden, sich nicht zu erkälten. Da gibt es halt noch ganz viele andere Faktoren. Es gibt aber in dieser Untersuchung, als man sich eben diese Studien angeschaut hat, auch ein paar Studien, die man nicht in die Meta-Analyse mit einbezogen hat, weil die sich an ganz spezielle Gruppen gerichtet haben. Also da wurden ganz spezielle, das passiert oft bei Studien, ganz spezielle Menschen eben untersucht. So gibt es zum Beispiel Studien, die sich ganz speziell anschauen, wie wirkt sich das und das zum Beispiel bei Adipositas-Patienten aus oder bei Krebspatienten oder wie auch immer. Und da gab es eben mehrere Studien, die sich auch damit beschäftigen oder beschäftigt haben, wie eine gute Vitamin-C-Zufuhr sich bei Marathonläufern auswirkt. Und da ist es tatsächlich so, nicht nur bei Marathonläufern, sondern man kann, also das ist jetzt, da bräuchte es noch ein paar mehr Studien, aber man kann tendenziell sagen, wer körperlich hart arbeitet oder wer seinen Körper hart belastet und für eine gute Vitamin-C-Zufuhr sorgt, der kann das Risiko, krank zu werden, um über 30% reduzieren.
Ja, da gab's das auch war zum eine Beispiel, Ansage.
Ja, da gab es zum Beispiel auch eine Studie von Soldaten in subarktischen Übungsgelände. Da wurde geguckt, die haben profitiert von der Vitamin-C-Zugabe. Marathonläufer waren das. Da gibt es sogar mehrere Studien, die halt einfach dadurch, dass sie ausreichend Vitamin C zu sich genommen haben, wirklich dafür sorgen konnten, weniger krank zu werden. Und das ist ja ein Punkt, deswegen haben wir das Vitamin C auch mit reingenommen, das ist ein Punkt, der für uns natürlich wichtig ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns ständig bis oben hin zuknallen sollten mit Vitamin C, aber wir sollten ausreichend damit versorgt sein. Das wäre wichtig. Also ich habe jetzt zum Beispiel, weil ich ja vor 3 Wochen auch schon mal wieder irgendwie ein paar Tage ausgenockt war, was mir dieses Jahr viel zu oft passiert, ich esse jeden Abend jetzt immer eine halbe Paprika. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausreichend ist, weil da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Das, was man isst, ist nicht immer unbedingt das, was ankommt. Aber es ist mehr, es ist jetzt schon mehr Lebensmittel, das Vitamin C beinhaltet als früher. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es eine ganze Paprika und morgens noch eine Zitrone oder so. Aber wir Ausdauersportler, je intensiver wir trainieren, umso mehr können wir davon profitieren.
Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht.
Also, ja, fand ich
wir
auch.
Wissen, wir brauchen das sowieso, damit der Körper gut funktioniert oder normal funktioniert. Und als Sportler eben noch umso mehr. Und es gibt eben auch Studien, die belegen, dass man als Leistungssportler, wenn man das entsprechend besonders beachtet, dann auch vielleicht weniger krank wird. Super.
Ja, richtig.
Also so,
das heißt nicht, dass man jetzt Vitamin C zu sich nimmt und irgendwie das Geländer in der Straßenbahn ablecken kann. Aber im Allgemeinen, wenn man jetzt nicht irgendwie Extremfaktoren ausgesetzt ist, wo man halt noch mehr Erkältungschancen hat, dann hilft es. So, ja. Das Vitamin C. Das nächste war Vitamin D. Das glaube ich auch sehr bekannt.
Auch sehr bekannt und tatsächlich auch eines der Vitamine, was laut der nationalen Verzehrstudie eben eher dazu tendiert, zu wenig aufgenommen zu werden, weil es nämlich auch nicht so einfach über die Nahrung aufgenommen werden kann. Ja. Also wir erinnern uns erstmal, Vitamin D gehört zu den EDK-Vitaminen, also zu den fettlöslichen,
genau.
Was ja eigentlich ganz gut speicherbar ist im Körper.
Ja, genau.
Wir brauchen das vor allem für den Knochenstoffwechsel. Das heißt, wenn wir eben genügend Vitamin D zu uns nehmen, dann sind unsere Knochen relativ robust und stark und brechen nicht so schnell. Das Gegenteil merkt man leider bei älteren Personen, die dann Osteoporose bekommen. Eben auch oftmals deshalb, weil ihre Haut Vitamin D nicht mehr so gut aufnehmen kann.
Ja.
Genau, aber Vitamin D ist nicht nur für den Knochenstoffwechsel zuständig, sondern auch dafür, dass die Muskeln arbeiten, dass das Immunsystem funktioniert, dass unsere Zellen wachsen können, aber auch für die Insulinausschüttung. Also, dass der Kohlenhydratstoffwechsel funktioniert. Also, alles hängt hier immer miteinander zusammen. Man kann das nicht so komplett voneinander isolieren.
Ja.
Vitamin D hat den Vorteil, dass es vom Körper selbst hergestellt werden kann. Also, nicht unbedingt so viel aufgenommen werden muss über die Nahrung. Aber diese Herstellung über die Haut funktioniert nur bei entsprechend intensivem Sonnenlicht. Und hier in unseren Breiten haben wir einfach leider zu wenig davon oder jedenfalls zu bestimmten Jahreszeiten. Zwischen Oktober und März, sagt man, ist einfach die Wellenlänge der Strahlung zu gering, als dass wir daraus Vitamin D herstellen könnten.
Ja. So. Jedenfalls in ausreichendem Maße. Und selbst wenn die Sonneneinstrahlung gut wäre, dann ist halt die Sonne im Winterhalbjahr viel weniger da.
Genau, also das Problem ist so, dass die Sonne eben zu tief steht und dann eine andere Wellenlänge hat als im Sommer und dementsprechend einfach nicht genügend Vitamin D gebildet werden kann. Aber im Sommer reichen dafür auch 10, 15 Minuten, wenn man einfach im T-Shirt draußen unterwegs ist, kann man schon seinen Vitamin D-Spiegel wieder ein bisschen hochfahren. Und der Vorteil ist ja auch, dass wir dieses Vitamin D dann auch eine gewisse Weile in unserer Leber speichern können.
Ja, genau.
Genau.
Das ist zum Beispiel auch, glaube ich, ein guter Punkt für uns, die wir als Sportler sicher im Sommer mehr in der Sonne sind, als das, sagen wir mal, der Durchschnittsbürger macht. Da ist halt viel, wenn man nur im Schatten sitzt und dann vielleicht noch nicht mal draußen, also auf der Terrasse oder so im Schatten, sondern in der Wohnung und im Büro, dann kriegt man natürlich auch im Sommer nicht sehr viel direkte Sonneneinstrahlung ab. Zumal da auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem ist, dass ja auch immer vor direkter Sonneneinstrahlung gewarnt wird und dann ist immer Sonnencreme und wie ist das dann mit der Vitamin-D-Produktion, wenn da welche Sonnencreme drauf ist. Aber wir als Ausdauersportler sind da, glaube ich, schon besser dran, weil wir eben öfter in der Sonne sind und wenn man nur zweimal die Woche laufen geht und dann eine Stunde irgendwo teilweise in der Sonne rumspringt, dann hat man halt schon viel mehr als jeder andere, der das nicht macht. So.
Genau, ich denke eher an die langen Radausfahrten, wo man ein riesiges Sonnenbad mehr oder weniger zu sich nimmt. Ja. Das mit der Sonnencreme ist natürlich so ein Ding. Die Sonnencreme blockt quasi die Vitamin-D-Aufnahme komplett. Deswegen soll man auch nicht sofort in den ersten, bevor man rausgeht, alles einschmieren, sondern vielleicht 5 bis 10 Minuten erstmal so in die Sonne und dann kann man sich einschmieren, damit man das eben nicht komplett runterreguliert. Also zu Sonnencreme gibt es natürlich auch super viel neue wissenschaftliche Untersuchungen oder Erkenntnisse. Da können wir jetzt nicht alles drauf eingehen, aber nur, dass ihr das wisst. Mhm. Wenn wir im Sommer ausreichend viel Sonne abbekommen, dann reichen unsere Speicher in der Regel für 2 bis 4 Monate. Wenn wir sagen, von Oktober bis März ist die Zeit, in der wir eben zu wenig Sonne kriegen, dann wären das ja 5 Monate, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt, ab März könnte es vielleicht eng werden mit den Vitamin-D-Speichern und je nachdem, wie voll sie waren, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Deswegen kriegen viele ja auch erst im Februar, März dann irgendwie eine Erkältung, weil da dann einfach das Immunsystem nicht mehr ganz so gut funktioniert. Deshalb hilft es dann manchmal oder viele sagen einfach, dass man das auch per se machen sollte, Vitamin D zu supplementieren, beziehungsweise eben auch auf die entsprechende Ernährung zu achten. Man kann Vitamin D nämlich auch über Nahrungsmittel zu sich nehmen, vor allem über fettreiche Seefische. Das wären in dem Fall Hering, Lachs, Makrele und Sardinen. Die sind ja auch gut, um genügend Fette zu sich zu nehmen, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Aber wer eben keinen Fisch mag, der muss dann eben auf Fischöl, Kapseln oder auch Pilze, Pfifferlinge, Champignons, Shiitake und so weiter das ausweichen oder vielleicht auch eben anderweitig supplementieren.
Es gibt auch das Eigelb. Also da müsste man wahrscheinlich sehr viele Eier essen und ich würde jetzt sagen, dass man nicht über das Eigelb seinen Vitamin-D-Bedarf decken kann. Aber wir haben in anderem Zusammenhang schon gehört, was am Ei gut ist. Das ist auch gut für den Vitamin-D-Spiegel. Das heißt,
Wenn man aus anderen Gründen Eier isst, dann hat man jetzt noch einen Grund mehr, das zu tun. Aber du hast recht, ja, ansonsten ist eher Fisch. Pilze sind da tatsächlich auch ganz gut. Ich bin jetzt mal ganz ketzerisch. Man kann natürlich auch sagen, dass man sich das Geld für die Supplements einfach spart. Man geht jetzt davon aus, von Oktober bis Februar, Ende Oktober, das ist November, Dezember, Januar, Februar, der Speicher reicht 4 Monate und dann investiert man das Geld halt einfach in eine gute Vitamin-D-Vorsorge im Club La Santa oder auf Fuerteventura oder sonst irgendwo, um da einfach nicht nur seine Leistungsfähigkeit zu steigern auf dem Rad, sondern auch die Vitamin-D-Speicher wieder aufzufüllen, die einfach auch wichtig sind für die Knochendichte, gerade im Alter und so. Dann wäre das natürlich auch eine Option.
Ja, also ich glaube, kostentechnisch kommt das nicht auf selbe drauf raus, ob ich mir jetzt ein paar Kapseln einschmeiße oder
vielleicht,
ob ich da eben den Flug zu Anne Haug buche. Aber ja,
aber ich meine,
ist es natürlich keine dumme Idee, dann im Januar, Februar, März irgendwie in den Süden zu fahren und da seine Sonnenspeicher, Vitamin D-Speicher wieder aufzufüllen. Mhm.
Das war jetzt genau, das ist meine Rede, das ist mein Punkt. Vielleicht ist es ja auch nur ein kleines Zusatzargument, weil Trainingslager hat ja auch viele andere Gründe. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit. Und da wär jetzt natürlich auch mal eine Studie interessant. Bei Leuten, die sag mal, oft in ihrem Leben lange Zeit im Süden im Winter verbracht haben oder überhaupt vielleicht in Spanien leben. Man könnte vielleicht mal gucken, wie der Vitamin D-Spiegel in Ländern wie Spanien und Italien sich verhält, ob es da auch einen Mangel gibt und wie das in Skandinavien ist. Das wäre dann nochmal eine andere Folge. Aber ja, Sonne tut gut, Sonne sollte man sammeln. Und ich möchte es hier auch erwähnen, auch wenn wir da eben in unserer Supplement-Folge nochmal drauf eingehen. Es gibt die verrücktesten Theorien und Tipps und Ratschläge, was die Supplementierung von Vitamin D im Winter angeht. Also da werden teilweise Sachen empfohlen, ja, die sind nicht sinnvoll. Wir gehen da in der anderen Folge nochmal drauf ein. Aber gerade wir als Ausdauersportler, die wesentlich mehr in der Sonne sind als andere, müssen sich, glaube ich, gerade bei Vitamin D nicht so viel Gedanken machen.
Ja, also ich glaube, das ist schon immer sehr individuell. Manchmal kann es ja auch mit bestimmten Krankheiten oder eben auch mit dem Alter zusammenhängen. Wie gesagt, wenn man älter ist, kann die Haut dieses Vitamin D nicht mehr so gut bilden.
Selbstverständlich,
und
ja.
Dementsprechend würde ich da keine so pauschale Aussage treffen.
Okay.
Also wenn man da ein Problem hat, dann lieber mal zum Hausarzt gehen und sagen, ich möchte es gerne testen lassen.
Ja.
Oder, also klar, es wird auch gesagt, man kann auch auf gut Glück halt einfach 1000 internationale Einheiten pro Tag zu sich nehmen. Das wäre wohl unbedenklich.
Du hast vollkommen recht. Dann ich wollte nicht vorgreifen, aber es ist tatsächlich so, es gibt diese internationalen Einheiten und dann gibt es da eben die verrücktesten Empfehlungen. Und ich sage es jetzt einfach hier, da muss ich es am Ende nicht sagen. 1000 sind wahrscheinlich überhaupt nicht problematisch und das ist ganz gut. Da kommt es eben immer drauf an, wen man fragt. Und da hier der Hinweis auch, jemand, der diese Supplements verkauft, wenn er das im Internet tut, würde ich jetzt sagen, zu 90% sollte man diesen Leuten nicht glauben, weil sie wollen was verkaufen. Und Da gibt es Leute, die behaupten, dass Vitamin D-Vorsorge eigentlich vor allem schützt. Sogar super für die Krebsvorsorge. Also wenn du keinen Krebs haben willst, musst du im Endeffekt dann nur Vitamin D nehmen und dann bist du auf der sicheren Seite. Das ist einfach Bullshit. Ich habe da bei, wie heißt die, MyLab, die ja sehr gute YouTube-Videos macht und solche Themen befasst. Und sie hat da eben quasi so das Bullshit-Barometer benannt, wenn jemand erzählt, dass ein einziger Stoff dafür verantwortlich ist, dass wir gesund bleiben, dann kann schon was nicht stimmen. Weil wenn man sich diese und das werdet ihr am Ende dieser Folge auch mitbekommen, wenn man sich diesen Vitaminkomplex anguckt, die greifen ganz stark ineinander. Da sind mehrere Vitamine an selben Produkten oder an selben Prozessen beteiligt und nicht ein einziges Vitamin ist für alles verantwortlich. Nicht ein einziges Vitamin macht einen gesund und nicht ein einziges macht einen todkrank, also wenn es nicht da ist. Wenn jemand erzählt, mit Vitamin D habt ihr keine Sorgen mehr, dann ist das Bullshit. Und wenn dann noch erzählt wird, dass das eigentlich ein Geheimtipp ist, also das ist ja auch jetzt mittlerweile ganz oft die Masche, der Arzt würde das einem ja nie empfehlen, der Arzt will das quasi stillschweigen, der Arzt will nicht, dass man da irgendeinen Vorteil hat, weil dann ist man ja das ganze Leben gesund und der Arzt, der verdient ja nichts mehr an einem. Wenn das erzählt wird, dann gleich alle Alarmglocken schrillen lassen und da nichts kaufen und der Person auch nicht mehr zuhören. Weil wenn das jemand bei Vitamin D erzählt, dann ist es halt der obergrößte Bullshit, denn Vitamin D kann man überall in der Drogerie kaufen. Warum sollte der Arzt das verschweigen? Man kann es kaufen. Man ist nicht auf den Arzt angewiesen, der es einem verschreibt. So. Also, wo ist das Geheimnis? Und wo ist das Geheimnis, wenn das ganze Internet ganz heimlich drüber spricht und im DM, so an einem, ich nenne nicht den DM, weil da gibt es ja andere Probleme, sagen wir mal, der Rossmann, da gibt es ja ganze Regalfächer, die voll sind mit Vitamin D-Präparaten. Wie kann das Geheimtipp sein? Und wie kann es denn da die Weltverschwörung geben, die dem armen Volk das Vitamin D irgendwie vorenthalten will? Also,
ja, also
das wollte ich sagen. Man kann es zu einem gewissen Maß über den Winter sicher ein bisschen supplementieren und so 1000 internationale Einheiten sind wahrscheinlich null problematisch, außer dass es halt ein bisschen was kostet. Aber allen weiteren Aussagen mit teilweise 10, 20, 30.000 Einheiten am Tag. Es gibt Leute, die empfehlen 54.000 Einheiten am Tag, also am Tag und das 10 bis 12 Mal im Jahr. So, das kann halt dann auch gefährlich werden, weil da kann man dann auch schon in eine Übersupplementierung reinkommen, die dann andere Problematiken hat. Und wenn man das dann macht, dann sollte man vom Arzt her wissen, dass das nicht zu Problemen führt, weil man irgendeine andere Krankheit, einen Mangel oder sonst irgendeine Problematik im Körper hat, die wir ja manchmal haben und gar nichts davon wissen.
Ja, so. Genau. Also wie gesagt, zu den Nahrungsergänzungsmitteln wollen wir ja eigentlich auch nochmal eine Extra-Folge machen. Also
ja, aber ich habe es jetzt gerade nochmal gesagt, weil das war eigentlich die Aussage, die ich tätigen wollte. Da sollte man einfach vorsichtig sein und gerade wir, die wir wahrscheinlich mehr in der Sonne sind über den Sommer als viele andere, müssen da noch viel weniger auf irgendeinen Scharlatan reinfallen.
Das sowieso. Ich bin fast immer der Meinung, dass die Werbung, die vor YouTube-Videos kommt, irgendwie Blödsinn ist. Leider auch vor unseren eigenen YouTube-Videos. Darauf haben wir keinen Einfluss, wer da eingespielt wird. Es tut uns leid. Aber die Inhalte unserer Videos sind auf jeden Fall, haben ja. Hand und Fuß. So, das wollte ich sagen.
Ja.
Genau. Wir gehen vielleicht mal zum nächsten Vitamin über, was wir noch besprechen wollten, oder?
Ja, auch sehr spannend. Vitamin B1.
Auch genannt Thiamin. Ja, genau.
Hast du eine Eselsbrücke?
In diesem Fall leider nicht. Da fehlt mir so ein bisschen das Hintergrundwissen, warum das so heißt.
Ja,
oder was das vielleicht bedeuten könnte. Tut mir leid.
Aber Vitamin B1 ist halt Thiamin. So einfach ist das.
Ja, genau. Kann man einfach auswendig lernen, vielleicht mal die ganze Reihe.
Das ist die einzige Option, die man dann hat, ne? Wenn es keine Eselsbrücke gibt.
Ja, genau. Aber bei vielen Dingen muss man ja auch einfach nur wissen, wo sie stehen und nicht alles genau im Kopf haben. Ja,
ja.
Warum das Ganze jetzt ausgewählt haben.
Wollte ich gerade fragen, genau.
Genau, es gibt ja beim Vitamin B-Komplex so unglaublich viele, nämlich insgesamt 8 verschiedene Vitamine.
Ja. Ja.
Und wir mussten irgendwie eine Vorauswahl treffen, weil wir eben nicht 3 Stunden hier dir das Ohr abkauen können. Also wir könnten natürlich, aber vielleicht würdest du uns dann nicht mehr zuhören und würdest vielleicht auch gar nichts mehr behalten von dem, was wir dir hier erzählen. Deshalb haben wir gesagt, okay, das ist interessant, weil es nämlich mit dem Stoffwechsel zusammenhängt und vor allem mit dem Kohlenhydratstoffwechsel.
Ja.
Und da dachten wir, okay, wir als Sportler, die ja sehr viel Ausdauer betreiben und dementsprechend auch meistens Riegel und Gels und viele andere Kohlenhydrate zu uns nehmen, könnten hier vielleicht ein Problem bekommen oder vielleicht einfach auch ein bisschen Hintergrundwissen benötigen.
Ja.
Genau, es ist nämlich so, dass beim Kohlenhydratstoffwechsel, also wenn die Zucker, die wir zu uns genommen haben, in unseren Mitochondrien verbrannt werden, auch Vitamin B1 verbraucht wird. Das ist einfach notwendig in diesem ganzen chemischen Prozess und geht dann quasi mehr oder weniger verloren. Und das ist vor allem dann problematisch, wenn man einfach sehr, sehr, sehr viele Kohlenhydrate zu sich nimmt und zu wenig Vitamin B1 hat, dann kommt nämlich ein Mangel zustande. Und entsprechende Symptome wären dann unter anderem, dass man sich müde fühlt, abgeschlagen, sich nicht konzentrieren kann, auch wieder reizbar ist oder auch zu Depressionen neigt. So, wie gesagt, alle diese Symptome können natürlich auch durch andere Ursachen hervorgerufen werden. Aber es könnte eben unter anderem mit einem Vitamin B1-Mangel zusammenhängen.
Es ist so. Ja vor allen Dingen dann auch für uns unpraktisch, wenn der Energiestoffwechsel nicht ausreichend funktioniert, wenn wir auf sehr viel Energie angewiesen sind. Also im Endeffekt ist es so, wir haben eigentlich Vitamin B1, beziehungsweise jetzt bei uns Sportlern ist vielleicht nochmal ein bisschen anders, wenn wir halt dann eine erhöhte Kohlenhydratzufuhr haben. Vielleicht ist die ja bei vielen von uns dann immer gleich eigentlich, weil man gleich viel am Tag isst. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen harten Trainingstag hat und man isst sehr viel mehr Kohlenhydrate, die dann eigentlich auch verbrannt werden sollten, wenn man dann halt zu wenig B1 hat, was ja auch wieder wasserlöslich ist. Das bedeutet, wir haben es nicht gespeichert. Das heißt, wenn wir es nicht zuführen, dann ist es halt nicht da. Wenn das dann fehlt quasi in diesen Prozessen, im Energiestoffwechsel, dann können wir zwar diese Kohlenhydrate essen, aber der Körper kann die halt nicht in Energie umwandeln. Und das ist halt sehr unpraktisch, das wäre super unpraktisch, wenn wir gerade in einer Trainingseinheit sind, aber es ist natürlich auch nicht praktisch, wenn wir im Nachgang uns erholen wollen, unsere Speicher wieder auffüllen wollen und das deswegen scheitert oder deswegen viel länger dauert oder wir uns dann vielleicht auch abmühen mit vielen Kohlenhydraten und ja, die halt dann vielleicht teilweise ungenutzt wieder ausgeschieden werden.
Ja, genau. Also manchmal schließen sich bestimmte Lebensstile irgendwie auch gegenseitig aus oder es ist halt nicht immer so einfach, wie wir schon festgestellt haben, die Kohlenhydrate in der richtigen Menge zu uns zu nehmen und dann eben auch in der richtigen Form. Weil kurz vor der Einheit, wenn wir da zu viel Vollkorn und Ballaststoffe zu uns nehmen, haben wir vielleicht während der Einheit ein Problem. Aber wenn wir eben gar keine Ballaststoffe zu uns nehmen, wo eben auch Vitamin B1 drin enthalten ist, dann können wir dann die Kohlenhydrate früher oder später irgendwann auch nicht mehr verstoffwechseln. Also ja. Es muss immer irgendwie ausgewogen sein. Es ist im Körper immer ein Wechselspiel und man muss immer das richtige Maß finden.
Ja.
Das heißt eben nicht nur sich von Gels und Weißmehl und Nudeln ernähren, sondern eben ab und zu doch mal zur Kartoffel greifen, sich was mit Vollkorngetreide, zum Beispiel dunklem Reis oder sowas machen oder auch Hülsenfrüchte.
Vollkornnudeln gingen aber wahrscheinlich auch.
Also, ja genau, also alle Vollkornprodukte, also ob das jetzt Brot ist oder Nudeln oder Reis oder sowas, das ist natürlich auch gut, aber Kartoffeln sind auf jeden Fall super natürliche Lieferanten für Vitamin B1 und ansonsten zählen auch noch zum Beispiel weiße Bohnen, Erbsen, Haferflocken oder Zucchinis dazu und da freue ich mich jetzt schon wieder, weil ich esse super gerne Zucchini und ich esse jeden Tag Haferflocken. Und ja, also Kartoffeln kommen auch mindestens ein, zweimal pro Woche auf den Tisch. Dementsprechend habe ich jetzt persönlich keine Sorgen, dass ich mit Thiamin oder Vitamin B1 zu wenig versorgt bin. Aber wer eben alle diese Lebensmittel selten zu sich nimmt, der sollte vielleicht mal überlegen, ob er das vielleicht doch ein, zweimal pro Woche einbauen kann.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und da ist dann eben auch so ein bisschen der Punkt, dass wir als Sportler wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr davon gebrauchen können als Otto Normalverbraucher.
Genau, das hatten wir ja auch am Anfang schon. Ich glaube, dann haben wir zu Vitamin B1 so ein bisschen alles gesagt, was zu sagen wäre, oder?
Ich glaube
auch. Fällt dir
auch
noch was ein?
So. Ja, nee, Nö, eigentlich nicht.
Okay.
Ich fand es sehr spannend, dass es halt für diesen, also auch andere Vitamine sind für den Energiestoffwechsel wichtig, aber dass das wirklich so eine Problematik ist, wenn da nicht genug da ist, dass das dann das nicht so umgesetzt werden kann, das fand ich sehr spannend und interessant und ist natürlich auch gut zu wissen.
Ah, Moment, eine Sache habe ich gerade noch gefunden, sorry, muss ich noch unbedingt ergänzen. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, hoher Kohlenhydratkonsum oder Zunahme plus auch hoher Alkoholkonsum kann eben problematisch sein und zu einem Thiaminmangel führen oder zu einem Vitamin-B1-Mangel. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Wernicke-Korsakow-Syndrom. Und ich habe das jetzt mal ganz schnell gegoogelt, weil das nämlich auch tatsächlich eine ziemlich schlimme Krankheit sein kann, die eben zu Verhaltensstörungen, Verwirrtheit, Gedächtnisstörungen und so weiter führen kann. Klar, das ist jetzt ein super, super spezieller Fall. Aber ich wollte darauf hinweisen, man kann auf jeden Fall einen Mangel entwickeln. Und wenn ihr eben viele Kohlenhydrate zu euch nehmt, dann achtet doch auch darauf, dass ihr öfter mal natürliche Lebensmittel dafür nutzt. Eben wie gesagt, mit Vollkorn oder auch Gemüse.
Mhm. Ich habe auch gefunden, habe auch gerade noch mal kurz gefunden, 0,5 Milligramm pro 1000 Kilokalorien, die man am Tag isst. Also an Vitamin B1. Das heißt, da eben auch der Punkt, wenn man mehr essen muss, weil man harten Trainingstag hatte, sollte man halt auch mehr drauf schauen, dass man dann Sachen zu sich nimmt, in denen eben dieses Vitamin B1 auch mit drin ist. So.
Ja, wie gesagt, Haferflocken sind ja eigentlich so der Standard unter uns Triathleten. Davon kann man eigentlich fast nie genug essen oder nicht zu viel, sag ich mal, weil da ist jetzt auch nicht so extrem viel drin, was einen irgendwie dick machen würde. Es gibt einfach Energie und hat, wie gesagt, auch zusätzlich noch Vitamin B1 drin.
Ja,
ganz praktisch.
Genau. So. Und dann haben wir noch quasi als viertes ein Vitamin auf dem Zettel, das tatsächlich auch in der Bevölkerung problematisch sein kann, denn Vitamin B12 findet sich nur in tierischen Produkten.
Korrekt, genau. Deshalb wird es meistens auch direkt im Zusammenhang mit Veganismus genannt. Wenn man sich vegan ernährt, dann könnte es sein, dass man davon zu wenig hat und früher oder später irgendwelche Mangelerscheinungen entwickelt. Mhm. Dieses Vitamin B12 kann nämlich nur von Bakterien hergestellt werden, entweder tierische Bakterien oder eben, wenn es schon vorproduziert ist und wir tierische Produkte zu uns nehmen, dann nehmen eben unsere Darmbakterien das auf. Das, was die Tiere eben schon, wie gesagt, hergestellt haben. Und die typischen Quellen für Vitamin B12 wären eben Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Milchprodukte und Eier. Also alles das, was man als Veganer halt nicht isst. Deshalb ist es auch relativ häufig, dass Menschen, die sich eben komplett pflanzlich ernähren, da Mangelerscheinungen entwickeln, früher oder später. Die bekannteste davon ist eigentlich Blutarmut oder auch Anämie genannt. Aber man kann bei einem schweren Mangel auch irreparable Nervenschäden entwickeln. Mhm. Und das ist also auf jeden Fall eine Sache, mit der nicht zu spaßen ist. Die tritt nicht sofort auf. Also wenn man sagt, ich werde jetzt Veganer, dann wird es wahrscheinlich in den ersten 1-2 Jahren überhaupt gar keine Probleme machen. Aber es kann sein, dass nach 3 bis 5 Jahren die Speicher leer gehen und dann eben diverse Problematiken auftreten. Deswegen müssen eben Veganer dann auch irgendwie anderweitig das Ganze zu sich nehmen. Mit so entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln.
Ja.
Genau.
Hier kommt auch.
Tatsächlich sind Veganer nicht die einzigen Menschen, die Probleme mit Vitamin B12 haben könnten oder die eben einen Mangel entwickeln können. Bei ihnen fehlt das Vitamin B12 in der Nahrung, aber es gibt auch Menschen, die zum Beispiel bestimmte Verdauungsstörungen oder Darmkrankheiten haben und die das Vitamin B12 einfach nicht aufnehmen können.
Und es gibt auch noch ein
wichtiges Transportprotein, der sogenannte Intrinsic Factor, der ist im Magen normalerweise enthalten, aber wenn man bestimmte Magenkrankheiten hat, dann fehlt dieser Intrinsic Factor und dann kann Vitamin B12 wiederum auch nicht gebildet werden. Das heißt also, immer wenn man irgendwas mit dem Magen-Darm-Trakt hat und da wirklich eine Krankheit vorliegt oder eben wenn man überhaupt gar keine Lebensmittel zu sich nimmt, die Vitamin B12 enthalten, entwickelt man früher oder später einen Mangel und dann muss man das leider anderweitig irgendwie supplementieren.
Ja, beziehungsweise da muss man dann halt auch mit dem Arzt zusammenarbeiten, weil halt dann die Vitamin B12-Supplementierung auch nicht viel bringt, wenn sie im Magen nicht aufgenommen werden kann. Da muss man halt dann gucken, wie kann man dafür sorgen, dass das aufgenommen wird. Und da sind wir wirklich bei einem wichtigen Punkt, dass die eine Seite bei dieser Thematik immer ist, dass wir Vitamin zu uns nehmen. Und da spielt letztendlich dann die Form der Vitamine auch eine große Rolle. Und auch hier nicht zu tief ins Thema eingestiegen. Der Unterschied ist halt, nehme ich es als Supplement zu mir oder nehme ich es als Lebensmittel zu mir? Lotte hat jetzt zum Beispiel auch gesagt, und das ist tatsächlich so, grünes Blattgemüse ist oder grünes Gemüse ganz grundsätzlich, Gemüse im Allgemeinen und natürlich halt vielleicht auch ein bisschen Obst, sind eben die Lieferanten für Vitamine. Es sind auch Vollkornprodukte, die Vitamine liefern. Es sind auch tierische Produkte. Der Unterschied zur Tablette ist halt einfach, dass mit diesen Lebensmitteln noch viel mehr in den Körper kommt. Ballaststoffe und so weiter. Und das ist wichtig, weil der eine Punkt, habe ich ja schon gesagt, ist, wie viel Vitamine wir zu uns nehmen. Und der andere Punkt ist, wie viel werden denn vom Körper aufgenommen? Da ist extrem wichtig, wie gut arbeitet unser Darm? Wie gut funktioniert unser Mikrobiom? Wie gut können die Bakterien das alles extrahieren? Wie gut kann das dann im Körper aufgenommen werden und dahin gebracht werden, wo wir es auch brauchen? Und das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren auch rumgesprochen, dass Ballaststoffe und solche Sachen, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung durch verschiedene Lebensmittel, zum Beispiel auch durch fermentierte Lebensmittel, durch eine große Variation von Gemüsen, dass das eben gut ist fürs Mikrobiom. Und wenn es dem gut geht, dann können wir auch mehr aufnehmen. Und wenn wir jetzt im Gegenzug eigentlich immer nur Tiefkühlpizza essen oder zur Abwechslung mal einen Tiefkühlpizza-Baguette oder ein Tiefkühl Kräuterbaguette und dann dazu eine Vitamin-C-Tablette einwerfen, dann ist es nicht so gut für unsere Darmbakterien und dann ist es unter Garantie so, dass von dieser Vitamin-C-Tablette nicht so viel ankommt, da wo es hin soll, wie wenn wir jetzt frisches Obst, frisches Gemüse, Vollkornprodukte essen und darüber die Vitamine aufnehmen.
Ja, definitiv. Ich glaube, das kann man gar nicht genug betonen, nee, wie wichtig es ist, sich so vielfältig wie möglich zu ernähren. Und ich erinnere mich noch an ein Zitat von Caro Rauscher, die wir auch vor einiger Zeit mal hier im Podcast hatten als Ernährungswissenschaftlerin, die dann gesagt hat, man soll den Regenbogen essen. Das heißt eigentlich einfach alle Farben, die es gibt. Und zwar nicht nur die pinke Soße, die in der Mensa angeboten wurde. Ich erinnere mich noch.
Lottas Lieblingssoße in der Mensa Universität Freiburg.
Korrekt, genau. Sondern dann halt mal die grüne Paprika und den gelben Mais und die roten Tomaten und weiß ich nicht, den grünen Spinat oder Grünkohl, Brokkoli, was auch immer. Und es gibt so vieles in der Natur. Klar, nicht jedem schmeckt immer alles, aber man kann an seiner Ernährung ganz viele kleine Dinge ändern und sagen, okay, jetzt probiere ich einfach mal diese Woche halt, mich zu überwinden und meinetwegen zweimal pro Woche doch irgendwas mit Gemüse zu machen. Und wie gesagt, das Gemüse muss eben nicht unbedingt gekocht sein. Wir können es auch roh essen. Wir können auch, also Karotten zum Beispiel, kann man auch einfach snacken statt der Chips oder was auch immer.
What?
Ja,
aber du meinst frittierte Karotte in Scheiben geschnitten und aussehen wie Chips?
Nee, einfach so in Sticks geschnitten und dann kann man das noch schön dippen in so einen Frischkäse-Dip. Das schmeckt super lecker.
Das ist ja verrückt.
Ja, nein. Also ich möchte jetzt hier natürlich keine Kochtipps geben oder sowas, aber man muss einfach nur ein kleines bisschen kreativ sein, sich mal ein bisschen umgucken. Im Supermarkt gibt es sehr viele Dinge oder auch auf dem Wochenmarkt, wo auch immer man da einkaufen möchte. Und vielleicht einfach mal ab und zu was Neues ausprobieren, weil, wie gesagt, die natürlichen Lebensmittel sind meistens sehr viel gesünder, enthalten meistens sehr viel mehr Nährstoffe. zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, Farbstoffe und so weiter, die auch noch andere Funktionen haben als halt nur so eine Kapsel oder Tablette. Aber ich glaube, um jetzt nicht zu sehr vorzugreifen auf die viel gepriesene Nahrungsergänzungsmittelfolge, die ja auch auf jeden Fall noch kommt, sollten wir an der Stelle einen Punkt machen und nochmal darauf hinweisen, bitte abonniert den Podcast und teilt unbedingt das, was wir hier weitergeben. Denn so können so können andere Leute auch davon profitieren, auch noch was lernen und ihren Ernährungsstil vielleicht ein bisschen verbessern und damit auch ihre Leistungsfähigkeit erhöhen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also teilen ist immer sehr, sehr gut. Das ist ja vielleicht auch so in der eigenen Familie. Hier, hör mal hier rein. Die sagen auch, du solltest mal mehr Gemüse essen oder so. Also
sowas funktioniert immer nicht so gut.
Nein, aber man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht nur der Leistungsgedanke, der hier wirklich dann zum Tragen kommt. Das hat ja auch ganz andere Auswirkungen. So. Deswegen ist das sicher, wir sind ein Triathlon-Podcast. Und natürlich ist der Fokus, wie können wir im Triathlon besser werden. Aber ich glaube, die Tipps gerade jetzt zum Beispiel in der Folge oder überhaupt, was jetzt die ganzen Ernährungssachen angeht, das kann auch wichtig sein für andere, kann auch interessant sein für Leute, die halt nur in Anführungsstrichen, die halt laufen, die joggen gehen, die Rennrad fahren. Also da keine Scheu, gebt die Folgen weiter. Ich bin mir sicher, da kann man viel von profitieren. Und das ist ja schön, wenn sich da was verändert, wenn es dafür sorgt, dass Leute einfach auch eine bessere Lebensqualität haben, weil das ist ja auch immer der Punkt. Also damit hat man ja auch mehr Lebensqualität. Du hast recht, da kommt noch eine Folge, aber ganz grundsätzlich war für mich einfach auch wichtig, hier weiterzugeben. Man denkt ja immer einfach so, ich esse jetzt Vitamin C und dann war's das. Aber nur weil ich es mir in den Mund stecke oder in den Magen transportiere, heißt es nicht, dass diese Menge Vitamin C in meinem Körper ankommt. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke bei der Sache, weil das habe ich, also jeder, der schon länger zuhört, weiß ja, wie ich mich früher ernährt habe. Aber lange Zeit war das für mich überhaupt gar kein Punkt. Ich nehme Vitamin C, ich esse es und dann ist gut. Nee, das muss halt nicht sein. Das kann auch sein, dass es nicht gut ist, weil es gar nicht ankommt. Und das Bewusstsein ist ja schon wichtig, dass wir da eben den Punkt haben. Für uns Triathleten, natürlich ist es gut, manchmal Kohlenhydrate zu uns zu nehmen, die einfach schnell verfügbar sind. Keine Vollkornprodukte. Nicht irgendwie Haferflocken, sondern dann lieber Toastbrot mit Honig oder sowas. Aber das sollen halt dann immer, man sollte immer wählen, an welchem Punkt man das isst, wann man das auch wirklich braucht. Und es gibt eben auch aus dem Performance-Gedanken raus ganz viele Punkte, die für eine andere Ernährung sprechen, die man sonst nutzen sollte. Im Training muss es schnell verfügbar sein, aber rundum muss es gut fürs Mikrobiom sein, weil wir das einfach brauchen, damit unsere Stoffwechselprozesse gut funktionieren, dass unser Immunsystem gut funktioniert und überhaupt, dass unser Hormonhaushalt einfach passt und gut eingestellt ist. Weil das sind drei Dinge, die essentiell wichtig sind für ein konstantes und kontinuierliches Training.
Absolut, ja. Also ich glaube, wir wiederholen uns eigentlich ständig. Wir haben das ja auch schon oft betont mit dem Timing, dass es eben darauf ankommt, wann man welche Form von Kohlenhydraten zu sich nimmt. Und Haferflocken enthalten auf jeden Fall auch viel Kohlenhydrate. Kurz vor einer Einheit ist es vielleicht nicht so gut, aber hinterher definitiv. Und genau diese Dinge, wenn du da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest oder noch mehr Fragen hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall, ins Racing-Team zu kommen. Denn da können wir auch mehr auf individuelle Fragen eingehen. Nicht nur, was das Training angeht, sondern auch, was die Ernährung angeht und Tipps geben. Ja. Ich denke, wir haben jetzt hier in unserem Podcast, der ja kostenlos ist, schon sehr, sehr, sehr viel gegeben. Und wer möchte, kann das auch alles transkribieren und mitschreiben und sich irgendwo an den Kühlschrank hängen, um sich vielleicht daran zu erinnern. Aber wie gesagt, im Racing-Team bekommt ihr noch mehr Insights und noch mehr Hintergrundinfos und Tipps und Hilfestellungen.
Genau. Schaut mal rein. Link ist in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten, ja, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns immer sehr. Wünschen dir eine schöne Woche. Hab viel Spaß beim Training. Ich hoffe, es wird vom Wetter her okay. Und wenig Regen, viel Schnee oder freie Straßen. Wie auch immer. Hauptsache gute Bedingungen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Alles Gute.
Bis dann.
Ciao, ciao. We'll be right back.